Ihr hört Kreis ab mit der dritten Ausgabe von 300 Spezial. Heute zu Gast Thomas Happe. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Ich weiß ja nie, was mich erwartet. Und damit begrüße ich euch zur letzten von drei Sondersendungen zu 300 Spezial, 3 von 3. Wenn ich das erste Mal mit einem Interviewpartner spreche, ich weiß auch nicht, was er mir so sagen wird, wie das Verhältnis zueinander ist, ob man direkt auf einer Wellenlänge liegt. Ich wurde hier reingelassen und mit das erste, was mir gezeigt wurde, war ein Album. Ein Fotoalbum mit Bildern vom Feldhandball. Ich weiß nicht, es muss aus den 50er, 60er Jahren gewesen sein. Ist das richtig so, Thomas Happe?
Ja, das ist richtig. Das hing aber jetzt einfach damit zusammen, dass unsere Mutter im letzten Jahr verstorben ist und im Rahmen der Auflösung des Haushaltes diese alten Relikte wieder zum Vorschein kamen. Und von daher gesehen hatte ich das jetzt hier noch liegen. Ansonsten gehöre ich also nicht zu den großen Sammlern.
Was mich ja ein bisschen wundert, wenn man so eine tolle Karriere hinter sich gebracht hat, auf die wir gleich zurückblicken. Es gibt wirklich viel zu erzählen. Mit dem OSC Tier Dortmund in die erste Liga aufgestiegen. Mit TuS Essen deutscher Meister geworden, deutscher Pokalsieger geworden. Olympiateilnehmer, Silbermedaille gewonnen. Und dann hast du mir gesagt, ich weiß gar nicht, wo die Medaille liegt. Wie kann das denn sein?
Also das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil ich einfach denke, man hat die Zeit erlebt, man hat auch das Glück gehabt, Erfolge zu haben, aber überleg mal, wenn du über die Silbermedaille sprichst, das ist 1984 gewesen, das sind 38 Jahre her und da muss ich einfach sagen, ich denke auch gerne in der Gegenwart und erinnere mich gerne an einige Situationen, falls das Gedächtnis noch hergibt, aber dass ich jetzt irgendwelche Pokale oder sonstige Sachen in die Wohnung stellen würde, das geht mir dann zu weit.
Ist das denn nicht nur zeitlich so weit weg, sondern auch gedanklich tatsächlich?
Teilweise ja. Also wir treffen uns, also ich habe nach wie vor Kontakt zu meinen ehemaligen Kollegen aus der Nationalmannschaft oder auch von TuS Essen. Auch zum OSC Tier Dortmund und dann wird sicherlich die eine oder andere Anekdote ausgetauscht. Aber ansonsten, selbst wenn man sich mit den Jungs heute trifft, geht es eigentlich um die gegenwärtige Situation.
Wir müssen aber heute dringend, wirklich dringend auf die Vergangenheit schauen. Ich freue mich extrem auf dieses Gespräch, weil, das betone ich auch immer wieder, wenn ich solche Gespräche führe, dass mich der Handball der 80er sehr fasziniert, weil das natürlich auch für mich so meine Kindheit war. Da habe ich mich noch nicht so für Sport interessiert. Aber es ist nicht immer so einfach, über die 80er etwas zu finden. Der Handball damals war natürlich noch ein gänzlich anderer als heute. TuS Essen ist eine, ja, ich will nicht sagen legendäre Mannschaft, aber wenn man sich anschaut, wer da alles so gespielt hat, kann man das, glaube ich, doch so formulieren. Viele tolle Geschichten mit Sicherheit. Der OSC Tier Dortmund, damals Bundesligist gewesen, wenn auch nur sehr, sehr kurz. Im Dortmunder Männerhandball, naja, ist nicht so sonderlich viel los, aber auch Olympia, das habe ich eben angedeutet. Und dann gab es ja auch noch eine Trainerkarriere, unter anderem 6 Jahre Trainer bei den Handballfrauen von Borussia Dortmund. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Im Wikipedia-Eintrag steht, also ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, war zu schlecht für Schwimmen, musste Handball machen.
Ja, das scheint wohl so zu stimmen.
Aber wenn die Mutter Olympiasiegerin war im Schwimmen, wie kann das denn passieren?
Ja, die Situation war natürlich die, dass wir mit der Familie, ich habe zu dem Zeitpunkt 2 bzw. 3 Geschwister gehabt. Also 3 habe ich immer noch. Eine ältere Schwester, einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder. Und von daher gesehen war es klar, meine Eltern, wir sind umgezogen aus der Dortmunder Innenstadt in den Außenbereich, in den Vorort Wellinghofen. Da gab es den Handballverein, den bekannten Handballverein, der damals hier in Dortmund, also ich sage mal, das Aushängeschild war im Feldhandball, später auch in der Hallenhandballzeit. Und in Wellinghofen gab es nur eine Abteilung, das war die Handballabteilung. Und da meine Mutter ja Schwimmerin war, haben meine Eltern dann die Schwimmabteilung gegründet. Und dann war es normal, dass ich als Spross der Familie, dass ich zum Schwimmtraining gegangen bin. Aber zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass man sich als junger Mensch, der überhaupt Sport interessiert war, hat ja auch in der Schulmannschaft, in allen Mannschaften, ob Handball, Basketball, also alles, wo man sich bewegen konnte, das hat man auch wahrgenommen. Ja, aber die Schwimmerei, muss ich dazu sagen, so richtig Spaß hat mir das nicht gemacht. Also ich habe auch viele Gespräche in der Familie geführt und habe gesagt, also dieses Kacheln zählen ist nicht unbedingt mein Ding. Ich quatsch ganz gerne. Und dann gab es eine Situation beim Training im Wellinghofer Freibad. Da stand ich auf dem Startblock im Sommer und wir sind Spurz geschwommen, immer 50 Meter Spurz. Ich musste auf meinen Gegenüber warten, der anschlug, es war mit Wechsel. Und ich habe mich noch unterhalten, weil ich dachte, der braucht noch 10 Meter, also ein bisschen Zeit, um mich auf den Startsprung vorzubereiten, auf den Wechsel. Und da sah mein damaliger Trainer nicht so und hat mir mit einer Trillerpfeife, die damals bei Trainern ganz beliebt waren, aber diese Trillerpfeife hing an einer kleinen Metallkette mit kleinen runden Kügelchen. Und dann hat er mir mit dieser Metallkette einen über die Badehose gezogen. Wobei ich dachte, er hätte mir die Gesäßmuskel durchtrennt. Und da war ich sowas von sauer. Habe das Training abgebrochen, bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und habe meiner Mutter, Vater war im Büro, meiner Mutter gesagt, dass die Schwimmerei für mich erledigt wäre. Und bin dann direkt am nächsten Tag zum Vereins-Handballtraining gegangen.
Warst du vorher schon mal beim Handballtraining?
Also vorher beim Handballtraining eigentlich nur von der Schulmannschaft her. Von der Schulmannschaft. Und dann bin ich zum Handball gekommen.
Ja, also das ist natürlich, ich sag mal, eine unfeine Weise, um zum Handball zu kommen. Aber das wundert mich deswegen, weil deine Mutter ja, die natürlich noch mal ein paar Jährchen älter gewesen ist als du logischerweise, die kannte wahrscheinlich noch viel, viel mehr Disziplinen, als sie damals angefangen hat mit dem Leistungssport.
Ach ja, natürlich, das kann man ja gar nicht vergleichen. Also gut.
Also was ich damit sagen will ist, die hätte auch sagen können, Jung, was machst du? Fahr wieder zum Schwimmtraining, das ist ja lächerlich, worüber du dich aufregst.
Ja, aber ich heiße Thomas und Thomas war immer der Ungläubige und eigentlich auch vielleicht ein bisschen renitent. Da konnten sich meine Eltern nicht durchsetzen.
Also fortan dann Handball. Ja, und die Erfolgsgeschichte, die besprechen wir jetzt, habe ich ja eben gesagt. Wie hat Handballtraining damals ausgesehen?
Wie hat Handballtraining ausgesehen? Gute Frage. Handballtraining sah so aus, dass es in Dortmund damals wenig Hallen gab, in denen man trainieren konnte. In der Anfangszeit wurde auch noch Kleinfeld auf Asche gespielt. Ne? Also Jugend, Großfeld gab es noch. Und dann wurde das Großfeld eingestellt in dem Jahr. Wir haben im Sommer aber trotzdem immer noch auf Kleinfeld-Ascheplätzen gespielt. Und dann gab es eben nur noch den Hallenhandball. Das hieß, man musste unter den damaligen Voraussetzungen in Hallen trainieren, die entweder zu klein waren. Ich weiß nicht, ob du noch so alte Grundschulturnhallen
ja,
kennst.
Ja, sicherlich.
Wo das so auf die Wand gemalt war. Ich würde mal sagen, gefühlte 14 Meter Breite oder wenn überhaupt. Ja gut, und dann wurden hier in Dortmund die ersten Großraumhallen gebaut. Aber das bedeutete, dass ich von Wellinghofen damals nach Dortmund-Brakel, wie viele Kilometer werden das gewesen sein? Ich schätze mal 14 ungefähr, mit dem Fahrrad zum Training fahren musste. So, bei Wind und Wetter und das dann zweimal in der Woche. So, und dann hat man unabhängig davon, weil man ja Bock darauf hatte, weiterzukommen, hat man neben diesen zwei Trainingseinheiten in der Halle ist man noch gelaufen und hat irgendwas zwischendurch gemacht. Ich würde mal sagen, das war der Start. Und das Training wurde damals, ja, Training wurde damals geleitet von ehemaligen Bundesligaspielen vom TuS Wellinghofen. Das waren die Familie Hue, Heinz Friedrich Hue, also hier in Dortmund eine Legende im Handball. Heinz Friedrich hatte noch zwei Brüder, Gustav und Rainer. Rainer war der Jüngste. Und Rainer hat uns dann trainiert.
Das ist natürlich dann also ein ganz anderes Niveau gewesen, als man das heute kennt. War das gut organisiert?
Also ich sage mal für die Verhältnisse, ja, du hast ja nur 2 Trainingseinheiten in der Woche gehabt, weil du 2-mal die Halle hattest. Das war ja schon außergewöhnlich, ne, für die Jugendmannschaft. Teilweise war da noch eine andere Mannschaft dabei. Aber organisiert war immer alles da. Ich sage mal, mit dem Hausmeister war abgesprochen worden, dass man reinkam. Und der Trainer war da. Das Netz mit den Bällen war da. Harz gab es damals nicht. Und Wasser hat man aus der Leitung getrunken.
Von welcher Zeit genau sprechen wir da? Da warst du 12, 13, 14, 15?
Ja, das war, ich sag mal, 72, 73. Genau.
Und dann hast du irgendwann Lunte gerochen und gemerkt, du bist gar nicht so schlecht?
Ach, das ist ja, glaube ich, wie in jeder Sportart eigentlich immer das gleiche Prozedere. Du spielst in einem Verein, spielst auf Kreisebene und der Verein qualifiziert sich vielleicht für die Bezirksebene, um in der Bezirksliga zu spielen. Und dann wirst du irgendwann eingeladen vom Handballkreis deiner Stadt, in diesem Fall natürlich Dortmund. Und dann kommst du zu einem Sichtungslehrgang der Kreisauswahl. Und dann war hier in Dortmund-Applerbeck, gab es ein Schulzentrum an der Schweizer Allee. Die verfügten damals schon über 2 große Hallen. Und dann wurden da die Kreisauswahl-Lehrgänge abgehalten. Und dann gab es erstmal Lehrgänge. Das war alles ganz spannend. Und das Spannendste war daran, dass du an so einem Lehrgang, du musstest dann morgens um 9 Uhr da sein. Und dann wurde bis 11 trainiert. 11:30 hat man geduscht und ist dann gemeinsam in ein Lokal gegangen. Und kriegte dann Jägerschnitzel oder Zigeunerschnitzel mit Fritten. Und das alleine war ja schon sensationell. Und dann hat man dann damit das wieder trainiert. Und dann irgendwann gibt es natürlich, ich sag mal, Vergleichsspiele zwischen den einzelnen Kreisen. Ganz normal, keine Meisterschaft, sondern Vergleichsspiele. Und dann hast du eben das Glück gehabt, nach so einem Sichtungslehrgang durftest du dann einmal in der Kreisauswahl spielen. Und dann hast du bei diesen Vergleichsspielen ja vielleicht eine einigermaßen vernünftige Leistung gebracht, sodass du dann wieder berücksichtigt wurdest und dass du dann irgendwann festes Mitglied der Kreisauswahl wurdest. Und dann ging das eben so weiter. Kam der nächste Lehrgang, Bezirksauswahl, dann Westfalenauswahl und dann eben westdeutsche Auswahl. Und von der westdeutschen Auswahl ging es dann irgendwann im A-Jugendbereich auch zur A-Jugend-Nationalmannschaft. Das ist aber in jeder Sportart von den Sichtungen her, glaube ich, ähnlich. Zumindest war es damals so.
Kam dir dann sehr entgegen eigentlich, dass mit dem TuS Wellinghofen und später mit dem OSC Tier Dortmund 2 Mannschaften in deiner Heimatstadt ja auch auf relativ hohem Niveau unterwegs waren?
Ja, das ist aber, also wie viele Sachen im Sport. Meine Eltern nach Wellinghofen gezogen, die Handballabteilung gab es. Gut, die Schwimmabteilung wurde gegründet. Ich bin vom Schwimmen mehr oder weniger zum Handball gekommen. Bin dann vom TuS Wellinghofen auch zum OSC Tier gewechselt. Aber meine spätere Frau war meine damalige Freundin und mein späterer Schwiegervater war gleichzeitig Vereinsvorsitzende der Handballabteilung vom OSC Tier. Das war Uli Bücke. Und der OSC stand natürlich zu dem Zeitpunkt auch gerade für seine hervorragende Jugendarbeit im Vordergrund der Stadt. Und ich weiß es gar nicht, wir sind mit der A-Jugend, damals waren die deutschen Meisterschaften noch in Turnierform ausgerichtet. Das heißt, 5 Mannschaften haben an 2 Spieltagen gegeneinander gespielt. Wir hatten dann Verletzte, wir sind Dritter geworden. Und in dem Jahr darauf ist die A-Jugend deutscher Meister geworden. Und dann hinterher auch B-Jugend und C-Jugend. Also die Jugendarbeit beim OSC Tier war hervorragend und lebte natürlich auch in erster Linie von dem unglaublichen Engagement der Familie Bücke. Aber auch, also Uli mit seiner Ehefrau Elli, die Trikots für alle Mannschaften gewaschen hat, von der ersten, zweiten, dritten, vierten bis zu den Jugendmannschaften. Da wurden keine Trikots mit nach Hause gegeben. Die wurden alle nach dem Spiel wieder eingesammelt. Und wenn trainiert wurde, die Bälle waren da, aber wenn nicht alle Bälle im Ballsack waren, hat keiner die Halle vorher verlassen, bevor nicht alle Bälle drin waren. Also, aber neben Uli und Elli gab es auch noch viele Helfer. jetzt vor kurzem hat Walter Kraft seinen 80. Geburtstag gefeiert, auch lange beim OSC, Schiedsrichter, Lehrwart. Also war schon ein für damalige Verhältnisse absolut top organisierter Verein.
Vielleicht müssen wir kurz dazu erklären. Normalerweise, also eigentlich heißt der Verein OSC Dortmund. Was bedeutet dieses Tier? Also Dortmunder wissen ganz genau, was das für eine Firma war oder was für ein Unternehmen. Welchen Hintergrund gibt es da?
Der OSC Tier ist eigentlich entstanden, was heißt entstanden, aus dem OSV Hürde. Und als wir damals, Uli Büker hat das Geschäft, nachdem wir, ich sag mal, wir kamen aus der A-Jugend, sind in die Oberliga, die erste Mannschaft spielte in der Oberliga, wir sind ein Jahr später auch mit vielen A-Jugendlichen aufgestiegen in die Regionalliga, haben dann ein paar Jahre in der Regionalliga gespielt. Und da hatte Uli Büker es geschafft, den Kontakt zur Tierbrauerei herzustellen. Und das war für damalige Zeiten ja schon relativ ungewöhnlich. Aber in dem Zusammenhang ist dann der OSC Tier entstanden. Der Olympische Sportclub Tier mit TH eben auf die Tierbrauerei bezogen.
Ja, für alle, die noch nicht in Dortmund gewesen sind, mittlerweile gibt es auch die Tiergalerie. Das ist ein Einkaufszentrum direkt in der Stadtmitte und das hängt natürlich auch mit dem Namen dieser Brauerei zusammen.
Ja, das hängt mit dem Namen der Brauerei zusammen, weil die also jetzige Tiergalerie auf dem Grundstück, auf dem Gelände der Tierbrauerei, die ja dann abgerissen wurde, da aufgebaut wurde. Aber der damalige OSV oder OSC Tier bestand ja nicht nur aus der Handballabteilung. Wir haben mit Annegret Richter, wir haben eine so erfolgreiche Leichtathletikabteilung gehabt, mit Annegret Richter, Olympiasiegerin, 100-Meter-Sprint, Inge Helden. Also ein klasse Verein mit vielen, auch im Leichtathletikbereich, mit ganz fantastischen und erfolgreichen Sportlern.
Zur Erklärung auch, Regionalliga war damals die zweithöchste Liga in Deutschland.
Richtig, da gab es noch keine zweite Liga, deswegen haben die, es gab 5 Regionalligen und die 5 Regionalligen haben dann den Aufsteiger ausgespielt in die erste Liga.
Da musst du ja dann so 18, 20 Jahre alt gewesen sein.
Ja, jetzt gut, ja, lass mich überlegen, wir sind aufgestiegen in die erste Liga, sind wir ich glaube 80, also da war ich dann 22 Jahre alt und das war schon, ich sage für damalige Verhältnisse. Zu meiner Zeit, als ich beim OSC spielte, war der VfL Gummersbach natürlich auch noch die dominierende Mannschaft, auch in Europa. Und da ist man als Dortmunder natürlich immer in der Westfalenhalle gewesen und hat sich die Europapokalspiele vom VfL Gummersbach angeguckt. So, und wenn du dann, war beim VfL Gummersbach war es ausverkauft, aber wir haben die beiden, ja ich sag mal, Entscheidungsspiele zum Aufstieg in die erste Liga gegen die Füchse Berlin gespielt. Und in Berlin, Ergebnis kann ich gar nicht sagen, also ich glaube, wir haben knapp verloren. Und das Rückspiel war in der Westfalenhalle. Und dann spielst du in der Westfalenhalle und hast dann in der Westfalenhalle plötzlich auch 7000 Zuschauer. Das war schon außergewöhnlich.
Und das war ja zu einer Zeit, wo der Handball in Deutschland immer größer wurde. Weltmeister 78 geworden, ein paar Jahre vorher. Dann die DDR, auch wenn es natürlich noch kein vereintes Deutschland war, 1980 Olympiasieger geworden. Als du dann vor 7000 da gespielt hast, hast du das überhaupt so realisieren können, was das für eine große Nummer war? Der Handball in Dortmund hat ja damals auch verhältnismäßig geboomt. Eben mit dem TuS Wellinghofen hat man einen Lokalrivalen gehabt, der relativ gut war. Dann der OSC Tier, also der Dortmunder Handball, Männerhandball, was man ja heutzutage gar nicht mehr glauben kann, war eine ziemlich große Nummer in Deutschland.
Ja, und darauf bezogen, auf deine Frage gerade bezogen. Du hast in der Westfalenhalle gespielt, du hast gedacht, du spielst nicht beim OSC, sondern du spielst beim VfL Gummersbach vor einer großen Kulisse, weil man das ja nicht kannte in der Form. Und du warst einfach froh, dass es mit deinen Kollegen, dass es geschafft hattest. Na, und da spielte Nuka Sedarusic, spielte damals noch, also der langjährige Trainer auch vom THW Kiel, spielte damals in Berlin. Die hatten damals einen riesengroßen Sponsor und von daher gesehen waren wir eigentlich auch Außenseiter. Wir waren Außenseiter. Berlin wurde damals gesponsert von einem Immobilien-Tycoon, will ich immer nennen, Bensko. Und der hatte extrem viel in die Mannschaft investiert. Die Möglichkeit hatten wir in Dortmund ja nicht. Und deswegen war Berlin eben klarer Favorit. Und umso schöner war es, dass wir dem Favoriten, ich sag mal, ein Bein stellen konnten und dass wir aufgestiegen sind.
Hat aber nicht so lange funktioniert in der ersten Liga für den OSC Thier. Warum? Weil die Jugendmannschaften, die müssten ja dann eigentlich immer neue Talente hochgebracht haben, so mehr oder weniger.
Ja, das schon. Aber da denke ich einfach, dass du selbst in der erfolgreichen A-Jugend Spieler hast, die Physis ist auch entscheidend. Als A-Jugendlicher verfügst du in der Regel nicht über eine solche Physis, um in der Bundesliga bestehen zu können. Und das erste Jahr war für uns, für den OSC, auch insofern schwierig. Wir hatten keine Halle, in der wir spielen konnten. Wir haben die erste, ich sag mal, Serie, die erste Hälfte der Saison, haben wir unsere Heimspiele in der Dortmunder Eishalle, die oben auch am Westfalenhallengelände liegt, gespielt. Das hieß, das ist eine Eishalle, da wurde ein Holzboden reingelegt. Und ich sag mal, war nicht optimale Voraussetzung, muss man mal dazu sagen. Und gut, wir haben viele Spiele knapp verloren, aber wir hatten auch nicht die Möglichkeit, so, ich sag mal, namhafte Spieler, das Geld war auch nicht da, um die Mannschaft so aufzubauen, um dann tatsächlich in dem ersten Jahr bestehen zu können. Aber der OSC ist zwar dann wieder abgestiegen, aber die sind ja hinterher auch wieder aufgestiegen.
Aber ohne dich.
Ohne mich. Und das war auch eine ganz schwierige Situation für mich, weil ich zu dem Zeitpunkt in meiner ersten Bundesliga-Saison dann auch eingeladen wurde zur Nationalmannschaft, damals noch unter Vlado Stenzel. Und Vlado Stenzel vertrat damals den Standpunkt, dass man nur in der Nationalmannschaft spielen kann, wenn man in der ersten Liga spielt. Und das war eine schwierige Situation. Einmal als Dortmunder, zweitens als OSCer, weil, wie gesagt, meine Freundin, damalige Freundin gesagt hat, die Tochter von Uli Bücker, von dem Vorsitzenden war, der sich also immer akribisch darum bemüht hatte, eine tolle Mannschaft aufzubauen. Und im Nachhinein kann man sich darüber unterhalten, was mehr Sinn gemacht hätte. Dann zu dem Zeitpunkt kriegte man dann eben auch Anfragen von anderen Handball-Bundesligisten. Unter anderem hatte auch Tusem angefragt. Und Tusem bedeutete für mich, dass ich hier in Dortmund weiterwohnen konnte. Und die Strecke Dortmund-Essen, die kann man durchaus bewältigen. Alles andere wäre natürlich mit einem Standortwechsel verbunden gewesen.
Das kam für dich nicht in Frage, weil du Dortmunder durch und durch bist?
Ja, also ich bin Dortmunder durch und durch, muss ich dazu sagen. Also man hat im Laufe der Zeit dann sicherlich auch, wie ist man, den Arbeitsplatz gewechselt, aber ich habe, ich sag mal, meinen Standort Dortmund nie aufgegeben.
Wie groß war damals Tusem Essen? Wir wissen ja, was danach passiert ist mit den Erfolgen Mitte, Ende der 80er Jahre. Aber als du dahin gewechselt bist, war es Anfang der 80er Jahre. War das eine große Nummer? War das für dich ein riesiger Schritt, Tusem Essen? Oder gab es vielleicht ja auch Anfragen, weil du hast gerade gesagt, es gab mehrere Anfragen von eventuell deutlich erfolgreicheren Bundesligisten zum damaligen Zeitpunkt?
Ja, aber Tusem spielte zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, im gesicherten Mittelfeld. Und wie das immer so ist, es werden Gespräche geführt und du kannst den Leuten in die Augen gucken und kannst glauben, dass das, was der Verein vorhat, dass er es auch tatsächlich so umsetzen will und dass es dann letztendlich auch so umgesetzt wird. Und das Gespräch mit Essen, jeder Verein hat das sicherlich gemacht, aber das Gespräch mit Essen war sehr gut und ich sag mal, dann war letztendlich auch die Nähe zu Dortmund entscheidend.
Das war im Nachhinein, müssen wir so festhalten, die absolut richtige Entscheidung. Es hätte nicht besser laufen können für dich.
Ja, ich glaube, im Mannschaftssport, in jeder Sportart, hängt der Erfolg von vielen Faktoren ab. Aber unter anderem brauchst du auch Glück. Du brauchst auch Glück. Das heißt, es gab dann auch eine Veränderung beim TuSEM im Vorstand. Und der dann eingesetzte Vorstand hat, ich sag mal, den Gedanken weiterverfolgt, akribisch. Dann musst du überlegen, dann gehört dazu, der Vorstand engagiert dich. Du weißt, welche Spieler da spielen. Ein Teil kennst du, weil du gegen sie gespielt hast. Und weil ein Teil der TuSEM-Spieler war natürlich auch erfolgreich, älter, erfahrener. So, dann sagst du, okay, das sind die Leute, mit denen du spielst. Dann ist eine Frage immer, wer trainiert die Mannschaft? So, und mit den Trainern, ich kam mit den Spielern klar, ich kam mit den Trainern klar. Dann hast du einen Vorstand gehabt, der sich sicherlich auch in Absprache mit den Spielern darüber ausgetauscht hat, wie können wir unsere Mannschaft verstärken, wen brauchen wir noch. Und das hat in Essen eigentlich hervorragend geklappt, muss man sagen.
Bevor du die ersten Titel mit TuSEM Essen gewonnen hattest, warst du aber bereits etablierter Nationalspieler. Und ich habe es ja eingangs gesagt, Olympia 84, wenn wir jetzt der Reihenfolge nachgehen, müsste das unser nächstes Thema sein. Und Martin Schwalb hat auch an anderer Stelle mal ein paar ganz nette Geschichten erzählt von diesen Olympischen Spielen 1984. Du hast auch am Anfang gesagt, das ist so lange her. Aber die müssen dir ja eigentlich im Gedächtnis eingebrannt sein, diese Olympischen Spiele.
Die Olympischen Spiele sind insofern eingebrannt, weil die Olympischen Spiele als solches, dass man Teilnehmer war, dass man die Spiele erleben konnte. Damals gab es zwei olympische Dörfer. Das eine war die University of Southern California, USC, und das andere war UCLA, University of California, Los Angeles. Das waren die beiden Dörfer, das waren Studentenwohnheime. Und das Fantastische war daran, dass man als Sportler mit vielen anderen Sportlern Kontakt hatte, bei uns im Dorf, bei uns in unserem Block, das war zweigeschossig gebaut, also Erdgeschoss, erste Etage. Da waren die Boxer mit dabei, Grüder Gertl, Peter Hussing, Schwergewicht. Du hast die Wasserballer gehabt, die bei uns im Haus waren. Und nebenan waren die Basketballer und schräg gegenüber waren Italiener, kreuz und quer. Und das war das Außergewöhnliche. Hinzu kam natürlich auch, also bis bei Olympischen Spielen dabei, aber Kalifornien, hast 34 Grad gehabt mit leichtem Wind. Das war alleine schon von der Atmosphäre fantastisch. Und ansonsten an die Spiele, ich kann mich wohl als Endspiel erinnern, aber an die Spiele, ich glaube, das erste Spiel, was wir hatten, hatten wir gegen die Amerikaner. Und die Amerikaner hatten traditionell keinen Handballsport. Und da weiß ich auch noch, dass seit 80, 81, ich glaube, ab 82 waren amerikanische Basketballspieler, die jetzt keine Chance hatten, in der Profiliga zu spielen. Die haben sie dann zusammengezogen, um eine Handballmannschaft zu bauen. Die haben dann 2 Jahre mit der Mannschaft trainiert, auch hier in Vereinen gespielt. Und ich weiß, das war, glaube ich, das erste Spiel gegen Amerika. Haben wir uns unwahrscheinlich schwer getan. Unwahrscheinlich schwer getan. Aber Spiele zwischendurch, muss ich sagen, da kann ich mich daran erinnern. Das Endspiel kann ich mich noch erinnern. Das war natürlich ein bisschen unglücklich dann, weil ich denke, da hätten wir besser spielen können, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten. Und wir haben, glaube ich, das Endspiel war Samstag oder Sonntag. Auf jeden Fall, danach war direkt die Abschlussfeier. Also wir haben praktisch bis zum letzten Tag gespielt, Abschlussfeier. Da konnte ich auch nicht dran teilnehmen, weil ich mit Klaus Wöller noch bei der Dopingkontrolle saß und einfach ein Problem hatte, das Behältnis in ausreichender Form zu füllen. Da haben wir, glaube ich, 4 Stunden, Klaus Wöller, damals von Berlin, hatte das gleiche Problem. Da haben wir 4 Stunden unten in der Kabine gesessen bei den Dopingleuten, und als wir kamen, war eigentlich auch die Abschlussfeier schon vorbei. Aber da waren die Olympischen Spiele gut in dem Moment, weil die Siegerehrung ja unmittelbar nach dem Spiel war. Da freust du dich auch nicht über deine Silbermedaille. Hast mit Amt doch verloren und stehst da und denkst, was haben wir da für Mist gemacht und da für Mist gemacht. Ne? So ist das nicht mehr haben können. Das kommt ja dann später.
Aber es kam irgendwann eine Freude über diese Silbermedaille.
Ja, klar. Guck mal, man muss es ja mal so sehen. Wie gesagt, viele Faktoren gehören immer dazu, spielen immer mit. Aber wir sind ins Endspiel gekommen bis zum letzten Tag. Und selbst wenn wir verloren haben mit Abenteuer, zumindest haben wir uns gut geschlagen. Und dass man überhaupt dabei sein konnte, war ja auch schon großartig.
Wir müssen dazu erwähnen, weil der ein oder andere wird es nicht auf dem Schirm haben. Damals gab es ja den Boykott der Ostblockstaaten.
Damals gab es den Boykott der Ostblockstaaten. 80 hat der Westen Moskau boykottiert und 84 hat der Block dann die Spiele in Los Angeles boykottiert. Ich sag mal, dadurch sind wir reingekommen. Wenn du überhaupt mitfährst, interessiert dich das nicht. Bist froh, dass du da bist. Und 86 bei der Weltmeisterschaft, 2 Jahre später, da waren ja die Ostblock-Mannschaften, die sonst immer eine große Rolle gespielt haben, haben ja bei der Weltmeisterschaft 86 auch keine Rolle gespielt. Aber Schweden, Dänemark, ne, die Skandinavier, die waren ja damals auch in Los Angeles dabei und die spielten 86, spielten die auch eine entscheidende Rolle. Also da hat es auch eine Verschiebung gegeben zu dem Zeitpunkt, auch auf die Jahre danach bezogen, dass die Skandinavier wieder stärker wurden. Also es war egal, aber darüber denkst du dann hinterher auch nicht mehr nach.
Das hörte sich eben so an, als sei das Erlebnis Olympia für dich fast schon besser, schöner und beeindruckender gewesen, als überhaupt zu spielen.
Ja, wenn man das so sagt, eigentlich ja. Wenn man das so sagt, eigentlich ja. Weil, also, ich sage mal, das, was die Olympischen Spiele ausmacht, also unsere Mutter war ja zweimal bei Olympischen Spielen. Nur eben viel früher. Da war ich noch nicht mal geboren. Ne? Aber 1952 und 1956. Sie hätte es zweimal erleben können, sicherlich auch unter anderen Voraussetzungen. Aber dass man überhaupt dabei sein kann und dieses Treffen der Sportler weltweit, die Atmosphäre, ob du ein Judoka oder ein Ringer, Fliegengewicht, Gewichtheber, Basketballspieler, groß, klein, dick, dünn. Und dann, es gab ja gemischten Dörfer. Also war jetzt kein Männerdorf und kein Frauendorf. Also du bist zum Frühstück gegangen und hast dich entweder mit den Boxern unterhalten, die vor ihren Wettkämpfen standen, hast du mit den Leichtathleten unterhalten. Hier, das Hockeyspielen, Hockeyspielerinnen, das ist das, was es ausmacht. Und deswegen war es anfangs auch schwierig für uns. Wir sind angereist. Ich glaube, wir waren 3 Wochen da. Wir sind angereist und haben erstmal noch eine Woche trainiert. Eine Woche nur trainiert und dann fing unser Wettkampf an, der eben bis zum letzten Tag dauerte. Und andere Disziplinen waren auch bei den Schwimmern. Albatros, haben sie Schwimmer angeguckt. Andere, die waren schon fertig mit ihren Wettkämpfen. Und da gab es im Dorf, gab es auch eine Diskothek. Und da gab es auch Kulturprogramm. Und andere hatten ihre Wettbewerbe schon abgeschlossen und konnten diese Atmosphäre noch mehr genießen, noch freier. Aber das ist eben so, bist hingekommen, du nimmst das alles auf, saugst es auf wie ein Schwamm, bist aber trotzdem auf deinem Wettbewerb. Natürlich, du willst so weit kommen, wie es geht. Und wenn du die Möglichkeit hast, möchtest du auch diese Medaille. Anfangs sagst du, in welcher Farbe, egal. Aber wenn du denn dabei bist, dann willst du eigentlich auch die goldene.
War das schwer, überhaupt den Fokus zu behalten? Weil du erzählst das mit so einer Leidenschaft, dass ich das Gefühl habe, es ist quasi unmöglich, sich auf den Sport zu konzentrieren, wenn man das erste Mal bei Olympia ist. Es gibt viele Athleten, die sagen, wenn du das erste Mal Champions League Final Four zum Beispiel spielst, dann übermannt dich das alles. Du kannst das gar nicht einordnen, da sind so viele Journalisten, da ist so viel Trubel, du kennst das nicht. Olympia das Gleiche. Bei vielen, die sagen, eine Goldmedaille, wenn du jetzt nicht ein überragender Einzelsportler bist, sage ich mal, die kannst du erst beim zweiten Mal gewinnen, weil das einfach viel zu groß für dich ist, diese Veranstaltung.
Also zumindest auf mich bezogen sehe ich das nicht so, weil innerhalb der deutschen Mannschaft, alles was dazugehört, es gab damals in den, ich hatte gesagt, es gab zwei Dörfer, wir waren eben in UCLA, da gab es damals das Short Message System, SMS. Das wurde da gerade eingeführt. Du hast in jedem Block, sage ich mal, in jedem Studentenwohnheim, hast du mehrere PCs stehen gehabt und konntest mit jedem anderen Sportler Kontakt aufnehmen. Und in der Mannschaft war es so, du hast natürlich alles verfolgt. Also nicht nur das, was bei dir an Sportarten war, mit denen du zusammen lagst, was die Hockeyspieler gemacht haben oder die Boxer, die bei uns lagen. Nein, du hast ja an allem teilgenommen. Was machen die Leichtathleten? Was machen die Wasserballer? Wasserballer waren auch noch bei uns. Aber was machen die Jungs? Und wenn jemand Erfolg hatte, jeder oder anders, jeder Sportler kriegte die Unterstützung, jede Mannschaft kriegte die Unterstützung auch von der gesamten deutschen Mannschaft. Und wenn du jetzt als Handballmannschaft, ich sag mal, von Erfolg zu Erfolg, soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wenn du deine Spiele gewinnst, egal wie sie jetzt gelaufen sind, aber du bist erfolgreich, du kannst deine Spiele erfolgreich abschließen. Und du kriegst dann mit, wie viel Unterstützung du bekommst, auch aus der Mannschaft. Dann bist du auch so heiß und bist auch so konzentriert. Heute würden sie sagen, fokussiert, ist aber da, was hat man gesagt, bist du so konzentriert, da willst du auch alles reinhauen, damit du dieses Ziel erreichst. Also das war dann keine Ablenkung, das war nicht ein zusätzliches Aufpushen.
Leider müssen wir ja über dieses Endspiel sprechen gegen Jugoslawien. Damals eine überragende Mannschaft, müssen wir auch dazu erwähnen, die den Welthandball im Männerbereich bei einigen Turnieren ja mit dominiert hat, mit Veselin Vujovic, einem späteren Welthandballer auch in seinen Reihen hatte. Also, dass ihr überhaupt das Spiel so knapp gehalten habt, kann man ja fast schon als Erfolg bewerten. Aber wenn man mit 17-18 verliert, ein Treffer am Ende, dann denkt man sich wahrscheinlich hinterher, daran hat es vielleicht gelegen, an der Kleinigkeit, an dem Foul, was ich vielleicht nicht gemacht habe. Entschuldigung.
Wenn wir fünf Gegenschüsse, das ist ja genau das, worüber du nachdenkst. Wenn du da oben stehst und dann die Silbermedaille kriegst, dann denkt man über die ausgelassenen Chancen, ne, oder für die Chanceverwertung. Wenn du einen Gegenstoß verwirfst, kann sein, der Torwart hält, das ist eine Situation 1-1. Also, es gibt viele Ansätze, nur zurückdrehen kannst du es nicht, Spiel ist so gelaufen. Und nochmal, Jugoslawien war auch ganz klarer Favorit mit den ganzen Top-Leuten. Aber nochmal, wir haben uns gut geschlagen und haben, wie sagt man so schön, alles gegeben.
Und wann kam der Stolz? Wie lange hat das gedauert, bis du das verarbeitet hattest?
Würde man sagen, ein halbes Jahr später.
Hat also noch an dir gezehrt, diese Niederlage?
Ja, klar. Klar, also bei mir war es so. Ich konnte es nicht so abhaken und konnte sagen, jo. Also, man war froh, aber richtig froh erst nach einem halben Jahr.
Weil man auch weiß, man wird vielleicht die Chance auch nie wieder bekommen. Ist sehr unwahrscheinlich.
Zum Beispiel auch aus dem Grund.
Dann warst du also Mitte 20 und hattest gerade eine Silbermedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen und hattest natürlich auch noch keine Ahnung, was da beim TuSAM noch alles kommen würde. Das waren ja dann hinterher die größten Erfolge deiner Karriere mit vielen großartigen Mitspielern. Also Stefan Hecker, der bei 200 Spezial mit dabei war, leider mittlerweile verstorben ist, legendärer Torhüter von TuSAM Essen, auch mal Handballer des Jahres gewesen, also ein ganz, ganz großer seiner Zunft. Alfred Gislason, Martin Schwalb, Peter Quarti, Frank Ahrens,
Jochen Fratz,
natürlich.
Peter Krebs, Dirk Rauin,
also
Wolfgang Kubicki.
Das sind für damalige Verhältnisse absolute Handballgrößen gewesen.
Erik Weyer-Rasmussen.
Ja, später also, Trainer der SG Flensburg-Handewitt. Also das muss man jetzt mal einordnen. Das war damals eine absolute Spitzenmannschaft, auch international.
Ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wir haben einen engagierten Präsidenten gehabt und auch engagierte Trainer und der Präsident, sag ich mal, als Vereinsvorsitzender, als Geschäftsführer hat ein unglaublich erfolgreiches und glückliches Händchen gehabt, das Team zusammenzustellen und die Mannschaft zu fahren. Allerdings muss ich auch dazu sagen, er hat sich auch mit seinen Spielern, mit seinen Leistungsträgern ausgetauscht und hat gesagt, wer könnte passen? Nicht nur von der Position her, sondern auch vom Typ. Weil das, ja, ich denke, ganz wichtig ist. Ich meine, übertrag's auf den Fußball. Ne? Du hast top, man meinte hier Top-Mannschaften. Ich gucke jetzt mal zum BVB. Ich habe natürlich auch noch einen engen Bezug zum BVB. Also, aber unabhängig von der Handballabteilung auch zum Fußball. Du wirst doch wahnsinnig, wenn du dir anguckst, wie die Jungs teilweise da rumlaufen. Da hast du doch das Gefühl, dass diese, ich sag mal, mannschaftliche Geschlossenheit eben nicht da ist. Und das war in Essen damals ein wesentlicher Faktor, dass die Jungs zusammengepasst haben, unabhängig von ihren sportlichen Qualitäten.
Wart ihr alle Freunde?
Nein, nein. Es gab da auch Gruppen, die im Bereich der Freizeitgestaltung ähnliche Interessen hatten.
Das ist nett formuliert.
Ähnliche Interessen hatten, aber je nach Ausrichtung eben nicht alle. Aber das Entscheidende war, wenn man trainiert hat und wenn man gespielt hat, war eine so unglaubliche Zusammenarbeit auf das Ziel bezogen. Das war schon außergewöhnlich und großartig. Wurde natürlich auch schon mal etwas schärfer durchgesprochen. Also ich sag mal, man hat sich dann zwischendurch auch mal beschimpft. Aber ohne, dass es persönlich genommen wurde.
Das ist vielleicht der große Unterschied zur heutigen Generation. Man hat mal was gesagt und danach war das auch abgehakt.
Ja, also bei uns war es so. Da sind doch mal die Fetzen geflogen. Da haben wir gesagt, verdammt nochmal, wie bewegst du dich? Beweg den Hintern. Was machst du hier? Aber unser Präsident hat auch immer gesagt, unterschiedliche Auffassungen dürfen nicht zu Feindschaften führen. Wenn ich das jetzt einfach mal auf die Kommunikation übertrage, ein etwas schärferes Wort darf dann auch nicht zu Feindschaften führen. Man muss es dann auch als Motivation sehen und nehmen. Und gut, Handball, 2x30 Minuten. So viel Zeit hast du auch nicht zu diskutieren. Da muss man einfach kurz und knapp kommunizieren und versuchen, die Botschaft dann auch kurz und knapp rüberzubringen.
Wenn man so ein bisschen liest, was du für ein Spielertyp gewesen bist, dann würde ich jetzt mal sagen, du und Piet Krebs, ihr habt zusammen einen relativ guten Abwehrblock dahingestellt.
Ja, ich glaube, wir waren schon ziemlich kreativ bei unserer Destruktivität.
Also mit allen Mitteln.
Ja, aber das ist auch immer bestimmten Situationen geschuldet. Ich bin in die Nationalmannschaft gekommen als Linksaußen. Als ich zum TuS/EM kam, hatte der TuS/EM dann auch Jochen Fratz verpflichtet. Jochen, Jünger, aber auch, also müssen wir gar nicht drüber diskutieren, also eine andere Qualität noch. Aber ich hatte dann eine schwere Schulterverletzung am Wurfarm, sodass ich eigentlich auch gar nicht eine Zeit lang mehr vernünftig werfen konnte. Und weil mir der Sport aber trotzdem Spaß gemacht hat und es ja auch unterschiedliche Rollen da gibt, habe ich mich dann, das war das, was ich machen konnte, ich konnte beim Wurftraining nicht weitermachen, habe eben Deckungsbewegung trainiert. Und mit Piet, wir hatten ja zu unserer Zeit, ursprünglich wurde es ja nur in Jugoslawien gespielt, eine 3-2-1-Deckung, eine offensive Deckungsform. Das bedeutet, da muss man schon beweglich sein. Und das haben wir dann damals relativ gut umsetzen können. Und mit Piet hinten im Zentrum. Ich würde mal sagen, Piet, ich glaube, bei mir war es ähnlich. Man spricht ja von peripherem Sehen. Also du nimmst schon wahr, was links und rechts von dir passiert. Und im Laufe der Zeit entwickelst du natürlich auch eine Erfahrung, dass man sagen kann, aus der Situation kann der Spieler nur noch den oder den Pass geben oder sich so entscheiden. So, und wenn du dann länger zusammenspielst, und wir haben ja länger zusammengespielt, das ist natürlich Erfahrung. So, das haben wir dann, glaube ich, relativ gut gemacht in unserer kreativen Destruktivität.
War das auch so der zweite Schlüssel, dass diese Mannschaft von Tusem sich über die Jahre, also ich spreche insbesondere von Mitte der 80er bis Ende der 80er Jahre, eigentlich kaum verändert hat, dass die wichtigen Schlüsselspieler alle diesem Verein treu geblieben sind? Ihr habt ja dann in der Grugehalle auch regelmäßig vor ausverkauftem Haus gespielt. Das war damals in Essen und auch, ich glaube, in Deutschland insgesamt eine ganz, ganz große Nummer, Tusem Essen.
Ja, war also schon eine große Nummer. Und ich denke, das, was du gerade gesagt hast, dass der Kern zusammengeblieben ist, zusammengehalten wurde. Und dann, wenn überhaupt, nur auf wenigen Positionen Veränderungen, Verbesserungen herbeigeführt worden sind, war sicherlich auch Garant für diese Zeit oder zumindest ein Erfolgsfaktor in der Zeit.
Jetzt haben wir gerade über Abwehrspieler gesprochen, also über deine Stärke, du und Piet Krebs. Piet, der vielleicht auch reinhört, da bin ich mir sogar relativ sicher, wenn ich ihm das zukommen lasse, dass er das mit Freuden hört und nochmal ein bisschen zurückdenkt an die damalige Zeit. Auch da gab es natürlich große Triumphe, aber auch bittere Niederlagen. Europapokalfinale der Landesmeister. Erinnerst du dich da noch dran?
Ach ja, 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 ja. Das war, ja, das war schon eine bittere Veranstaltung. Wir haben gegen Minsk, Juri Schewtsov und Co. Und wir haben zur Halbzeit, glaube, wir haben sogar mit 8 Toren geführt. Zur Halbzeit mit 8 Toren. Und während das Hinspiel in Minsk hatten wir mit, ich glaube, mit 5 verloren. Also hast du fast vorher immer gesagt, beim Handball, Europapokal, 5 Tore sind machbar. Sind machbar. Und wir führen mit 8 Toren. Ja, aber zu Hause. Also eigentlich vor dem eigenen Publikum kannst du den Deckel drauf machen. Und wir haben, glaube ich, in den letzten, gefühlt, wenn ich es richtig in die Reihe kriege, ich glaube in den letzten 10 Minuten, 12 Minuten, kein Tor mehr gemacht. Und haben es dann verloren noch. Abgegeben. Endstand kriege ich jetzt nicht mehr auf der Reihe.
Spielt auch keine so große Rolle, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass das natürlich ganz, ganz spezielle Momente sind in einer Karriere, die hängen bleiben. Genauso wie die Erfolge. Ihr habt ja auch einen Europapokal gewonnen, Europapokal der Pokalsieger. Auch das damals eine große Nummer gewesen. Also
ja, aber das ist eben so. Europapokal der Landesmeister ist Champions League, ist eben so. Und Minsk war natürlich auch. Die waren ja auch vorher favorisiert. Aber trotzdem, wir hatten ja auch schon, also in Europa, einen Stellenwert. Aber was kann ich, wie viel Tore Juri Schewtsov gemacht hat? Vor kurzem noch zusammengesessen, weil wir uns auch mit Tusem eben treffen. Juri trainiert jetzt Weißrussland, also Belarus, als Nationaltrainer. Ja, in der Phase haben wir, ich glaube, 10 Minuten kein Tor mehr geworfen, waren wie gelähmt, unsere Offensive. Und in der Abwehr kriegten wir auch keinen Zugriff mehr. Damals Minsk war wahrscheinlich flink auf dem Bein und hatte eben, damals waren ja auch über Jahre immer absolut Top-Mannschaften.
SK Minsk, damals ja, also Minsk noch Teil der Sowjetunion gewesen, das heißt, sie konnten auch aus diesem unfassbaren Reservoir an Top-Spielern natürlich schöpfen und logischerweise hatten sie dann auch regelmäßig eine Spitzenvereinsmannschaft eben mit SK Minsk tatsächlich dabei. 3-mal deutscher Meister und 3-mal Pokalsieger habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ihr habt die Bundesliga, ich will nicht sagen dominiert, aber ihr wart schon ein Level über den meisten Mannschaften damals, muss man so sagen.
Ja, ich glaube zu dem Zeitpunkt, ja. Zu dem Zeitpunkt hatten wir im VfL Gummersbach oder Großwaldstadt, das war ja zu meiner Jugendzeit, die ja eigentlich die Bundesliga immer dominiert hatten. Da haben wir den TV Großwaldstadt und den VfL Gummersbach abgelöst. Der THW Kiel spielt zu dem Zeitpunkt noch nicht so eine große Rolle. Wir waren zwar immer im oberen Drittel mit dabei, aber die haben wir dann später die Bundesliga jahrelang dominiert.
Und tun das ja teilweise heute immer noch. Warum ist das irgendwann auseinandergebrochen, weil einfach diese Generation dann zu alt war, weil es nicht mehr ging und nicht mehr genug nachkam, weil diese Kameradschaft vielleicht auch verloren gegangen ist?
Ja, schwer zu sagen. Also ich habe aufgehört, 93 habe ich aufgehört zu spielen und war dann eine Zeit lang noch, ich sag mal, sportlicher Betreuer. Gab es noch keinen Vorstandssport, technischen Leitersport. War immer schwieriger zu dem Zeitpunkt, entsprechende Typen nach Essen zu holen. Das kam dazu. Und es kam auch dazu, dass dann mittlerweile immer mehr Geld auch unterwegs war, dass sich die Kurse verändert hatten. Und ich glaube, da war es selbst für einen topgeführten Verein wie Essen schwierig, da auf Dauer mitzuhalten. Dazu fehlten, glaube ich, dann auch die finanziellen Möglichkeiten.
Gunnar Jäger hat in dem ersten Interview von 300 Spezial erzählt, dass es auch ein Rieseneinschnitt war, dass Spieler aus dem Osten mit dazugekommen sind. Also aus Ostdeutschland, meinte er damit konkret, weil sie plötzlich selbstständig waren sozusagen und vorher alles immer vorgegeben war. Ich weiß nicht, ob ihr dann auch Spieler aus dem Osten in eurer Mannschaft hattet. Und was noch dazu kam, dann halt irgendwann das Bosman-Urteil, aber da hast du ja nicht mehr gespielt. Aber wie hast du das erlebt? Hattet ihr überhaupt Spieler aus Ostdeutschland dann beim TuS mit dabei?
Ich überlege gerade.
Ich kann mich nämlich so spontan an keinen erinnern, um ehrlich zu sein. Zumindest keinen großen Namen oder dass es mehrere gewesen wären.
Nein, hatten wir nicht. Du hast ja damals die Situation gehabt, dass du, also war ja vor dem Bosman-Urteil, dass du nur zwei außer der Position besetzen konntest. Und damals war es ja auch so, wenn du einen russischen Spieler verpflichten wolltest, meine Tusem hat ja Russen gehabt, wir haben Tutschkin, Alexander Tutschkin. Das war der Erste, der herauskam, bevor er seine Handball-Nationalmannschaftskarriere beendet hatte. Ansonsten kamen die Russen ja nur, die wurden ja nur, oder anders formuliert, die haben ja nur ihre Freigabe bekommen, um in einem anderen Verband zu spielen, wenn ihre internationale Karriere der Nationalmannschaft Russlands, wenn die beendet war. Und Alexander Tutschkin, der ist ja mit 22 zu uns gekommen, war ja überhaupt der jüngste Spieler, aber jetzt aus Ostdeutschland, aus der DDR, kann ich mich nicht daran erinnern. Und wie meint Gunnar das? Wie hat er das gemeint? Meint er das, ich sag mal, in unserer Zusammenführung, dass da plötzlich, dass es unterschiedliche Auffassungen gegeben hätte?
Er hat nicht von Grüppchenbildung gesprochen, sondern er hat gesagt, dass man sich in gewisser Weise auch erstmal aneinander gewöhnen musste und insbesondere die ostdeutschen Spieler, die ja immer klare und strikte Vorgaben hatten in ihren Vereinen, sich die Freiheiten vielleicht auch mal ein bisschen rausgenommen haben, weil sie es zum ersten Mal so erlebt haben auch und dann vielleicht auch nicht mehr, ja, ich will nicht sagen, ganz so diszipliniert gewesen sind. Also alle, die jetzt dieses Gespräch hören, die wissen natürlich, was Gunnar Jäger vor zwei Tagen gesagt hat, aber ja, es ist halt eine besondere Situation gewesen und dann kam halt ja auch relativ schnell, ein paar Jahre später schon, das Bosman-Urteil. Ich meine, das hast du halt nicht mehr als Aktiver erlebt, aber das war ja dann auch nochmal ein Rieseneinschnitt und du hast es gerade auch gesagt, damals tatsächlich, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, waren nur zwei Ausländer pro Mannschaft überhaupt erlaubt. Also einer, mit dem du zusammen gespielt hast, war ja damals Alfred Gislason, mit Michael Kellmann müsstest du ja auch noch zusammen gespielt haben, dem überragenden Spieler damals, wie ich finde, in der Bundesliga mit aus Finnland gekommen. Das war außergewöhnlich, Ausländer in der Mannschaft zu haben.
Ja, klar. Und dann ging es mir darum, welche Qualität hast du als Ausländer verpflichten können? Ne? Teufel Günzburg, Mijatovic, überragender jugoslawischer Rückraumspieler. Aber das heißt, Mijatovic war links außen. Aber wir hatten in Essen Jovica Ilisovic. Jovice, also ich sag mal auch Welthandballer einfach. Das waren Jungs vom anderen Stern. Wenn du mit dem zusammen spielen konntest, dann musst du schon sagen, das war außergewöhnlich. Früher hast du gegen die gespielt, auch in der Nationalmannschaft. So, und dann waren sie plötzlich bei dir.
Hat man da erst gemerkt, wie gut die waren, wenn man die regelmäßig im Training gesehen hat?
Oh nein, also als man damals gegen die gespielt hat, wusste man auch schon, wie gut die waren, weil man sich viele Aufzeichnungen von denen angeguckt hatte und man hat viele Spiele von denen gesehen, die man eben verfolgt hat. Und jetzt spielst du mit so einem zusammen. Die Jungs wussten schon, was sie machen. Das war großartig. Also eine tolle Zeit, wie gesagt, viele glückliche Umstände.
Übrigens, nicht jeder wird es wissen, der VfL Günzburg hat mal kurz Bundesliga gespielt, Günzburg aus der Nähe von Augsburg, also auch so eine Mannschaft.
Richtig, entschuldige.
Ja. Ja, um Gottes Willen, aber dafür bist du ja Gast, damit du ein bisschen was erzählen kannst.
Charlie Schulz damals, der auch bei der Weltmeisterschaft mit dabei war, Mittelmann, Bekannter. Aber ich weiß, es hören viele zu, die viel, viel jünger sind.
Aber das sind ja die schönsten Gespräche, wenn ein bisschen von früher erzählt wird. Ein paar Minuten müssen wir uns noch unterhalten, weil auf meinem Zettel steht eigentlich noch so viel. Du warst dann Trainer beim TuS Schutterwald, den auch viele nicht mehr kennen. Das war dann später auch eine Spielgemeinschaft mit Wildstedt zusammen aus der Nähe von Freiburg. Dann warst du Trainer in Gummersbach. Aber du warst vor allem 6 Jahre Trainer der BVB Handballfrauen. Und du bist natürlich, du hast es eben gesagt, Dortmunder durch und durch. Frauenbereich ist natürlich komplett anders als vor allem das, was du in den 80ern bei den Männern erlebt hast. Wie war das für dich damals?
Ach, es hat sehr viel Freude bereitet, aber wie du gerade schon angedeutet hast, der Frauenhandball hat noch eine ganz andere Rolle gespielt als der Männerhandball. Also der Männerhandball hat immer das Problem, aber wie andere Sportarten auch, sich dem Fußball gegenüber überhaupt zu positionieren. So, also der Fußball saugt vieles ab, hier in Dortmund auch. Wir haben in Dortmund damals 10 Bundesligisten gehabt. Jetzt haben wir noch BVB Fußball und BVB Handball. Also damals gehörten die Leichtathleten dazu, Handball gehörte dazu, wir haben Basketball im Volleyballbereich. Also 10 Bundesligisten, Leichtathleten, hatte ich schon erwähnt. So, aber der Frauenhandball spielte noch eine ganz andere Rolle. Und es hat insofern viel Spaß gemacht, weil die Spielerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und zusammenarbeiten durfte, unglaublich ehrgeizig waren und engagiert waren. So, aber auch im Frauenhandball in der Bundesliga gehört es auch dazu, dass man auch mal über eine vernünftige Entschädigung spricht. So, wenn man sagt, man spielt Bundesliga, dann geht es ja um eine Entschädigung. So, und da kann ich nicht sagen, dass die Mädels, mit denen ich trainiert habe, die haben entweder studiert oder haben gearbeitet, waren berufstätig. So, und dann auf der einen Seite fordert man eine professionelle Einstellung ein und auf der anderen Seite steht das in einem starken Kontrast zu dem, was geleistet werden kann vom Verein für die Sportlerin. Aber das bezog sich nicht nur auf Borussia Dortmund, sondern allgemein auf die Bundesliga, Handball-Bundesliga, Frauen, heißt sie jetzt. Also so, und dann hat sich in diesen 6 Jahren, hatte sich natürlich auch was verändert, als ich hier damals zum BVB kam. Ich spreche jetzt auch nicht mehr von der Handballabteilungsleitung, sondern spreche ich davon, dass damals noch Michael Mayer Geschäftsführer war und Niebaum Präsident. Und Borussia zu der Zeit in eine wirtschaftlich schwierige Situation rutschte. So, und das bedeutete natürlich auch, dass die Mittel gebündelt wurden und die Handballabteilung also nur noch wenig Unterstützung bekam, ich sag mal von der KGA. Und da haben wir dann Saison für Saison den Riemen enger geschnallt. Aber normal spielst Bundesliga, das heißt, du musst eigentlich jeden Tag trainieren. Die Auswärtsspiele, wir sind bis nach Frankfurt an der Oder gefahren. Da fährst du mit dem Bus, wir sind nicht geflogen. Sind wir früher so und so fast nur im Bus gefahren. Und bis Tage unterwegs. Und da musst du den Mädels auch irgendwo eine Möglichkeit geben, dass sie sagen können, dass sie in dem Bereich Profis, dass sie nicht aufhören zu spielen und damit ihren Lebensunterhalt schon gesichert haben, ist auch klar. Aber das muss einfach ausgewogen sein.
Ist das dann auch ein Grund gewesen, warum du 2008, obwohl ihr aufgestiegen seid in die erste Liga, gesagt hast, ich mache das nicht weiter? Weil nach 6 Jahren hast du ja auch eine spezielle Verbundenheit zu dem Verein. Zudem war es ja auch ein bisschen dein Verein, weil du Dortmunder bist, kommt ja auch noch dazu. Und ich glaube, als Dortmunder arbeitet man generell gerne für Borussia Dortmund. Dann noch als Handballer, der du warst, diese Mannschaft trainieren zu können, war eigentlich für dich eine relativ optimale Situation. Ihr steigt auf in die erste Liga und du sagst, nee, Danke. Tschüss.
Ich denke, zu dem Zeitpunkt war es auch so. Es gab auch Veränderungen bei uns in unserer Abteilungsleitung. Und da muss man auch einfach sagen, es gibt dann, wie so oft im Leben, es gibt unterschiedliche Auffassungen. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, unterschiedliche Auffassungen dürfen nicht zu Feindschaften führen. Und da muss man einfach einen Weg finden, der beiden Seiten gerecht wird. Und das ist so geregelt. 6 Jahre ist auch eine Zeit, sehe ich in jedem anderen Bereich so, wenn du 6 Jahre mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten würdest, entweder veränderst du die Mannschaft permanent, wie willst du dich als Trainer, als Einzelperson immer wieder neu erfinden? Das heißt, also, du hast irgendwo deinen Stil und deinen Weg. Und ob ich in Essen gespielt habe, lange unter vielen Trainern, irgendwann gibt's auch einfach Ermüdungserscheinungen. Das heißt, wenn ich das als Sportler sehe und ich komme zum Training und ich habe schon ungefähr eine Idee, was ich beim Training mache. Ungefähr eine Idee. Und der Trainer sagt das und das und das. Dann sagst du als Sportler auch schon mal, ja. Also, gibt Ermüdungserscheinungen. Und ich denke, nach 6 Jahren war das auch durchaus der richtige Schritt. Und interessiere mich nach wie vor dafür, freue mich, dass sie jetzt so gut dastehen, sind ja top. Also mit André Fuhr einen guten Trainer haben, gute Spielerinnen haben. Also das freut mich und freue mich, dass es neben dem Fußball dann zumindest noch einen Bundesligisten gibt. Und ich würde mich, ich habe mir selbst jetzt noch kein Spiel angeguckt. Allerdings Corona-bedingt, weil ich jetzt nicht wusste, wie viele Leute können rein, wer kann da kommen. Würde den Mädels wünschen, dass sie zukünftig auch den Zuschauerzuspruch bekommen, diese verdienen. Aber jetzt komme ich nochmal darauf zurück. Trainingsmöglichkeiten. Ich habe damals über Dortmund gesprochen, OSC, oder TuS Wellinghofen, als wir mit dem Fahrrad nach Brakel fahren mussten. Wir hatten ja eine, als ich BVB trainiert habe, eine ähnliche Situation. Wir standen zwar mit der Stadt gut in Kontakt und auch einigen, die eine Schlüsselgewalt über eine Halle haben. Aber wenn du im Bundesligaspielbetrieb tätig bist, dann muss es doch möglich sein, ein Training dann anzusetzen, wenn du es jetzt als Trainer für sinnvoll erachtest. Und dann kannst du sagen, hab keine Halle oder Halle ist da, wird aber nicht aufgeschlossen. Das ist doch, ich sag mal, für Bundesliga-Champions-League-Spielende, das ist doch einfach unwürdig. Ich möchte es mal so formulieren.
Schickst du da gerade einen schönen Gruß an die Stadt Dortmund?
Ja, ich würde mich freuen, wenn die Stadt Dortmund auch auf diese Sportart, Handball auf andere Sportarten bezogen, wenn sie da einfach etwas rühriger wäre. Und ich glaube, die Unterstützung, nochmal, ich bin BVB, auch Fußball, ich interessiere mich für Fußball. Aber da würde ich mir wünschen, dass die Stadt Dortmund tatsächlich wesentlich flexibler wird und dass sie auch tatsächlich mehr dafür sorgen, dass wir vernünftige Hallen gebaut werden. Hier, das ist ja teilweise hanebüchend.
Das ist leider nicht nur in Dortmund so. Aber du hast natürlich völlig recht. Eine Mannschaft, die in der Champions League spielt und in einer Leichtathletikhalle die Spiele austragen muss, das kann nicht im Sinne der Sportart sein und auch nicht, eigentlich nicht im Sinne der Stadt Dortmund.
Das haben wir damals noch, als der OSC in der Bundesliga spielte. TuS Essen, OSC Dortmund gegen TuS Essen haben wir in der Kranichhalle auch schon gespielt. Die Halle Wellinghofen ist gebaut worden 1981, glaube ich, als wir aufgestiegen sind. Deswegen habe ich gesagt, wir haben erst in der Eishalle gespielt. 81, 40 Jahre her. Halle Wellinghofen, bis jetzt die größte Halle. Wir haben dreifach Turnhallen, eigentlich Schulturnhallen, um zu trainieren, die teilweise marode waren. Hachenei wurde gesperrt. Applerbeck, glaube ich, gesperrt. Nicht nutzbar. Nein, also finde ich unfassbar. Wenn man dann auch daran denkt, wie wichtig der Sport für den Menschen ist, Bewegung, für die Gesundheit des Menschen.
Es ist ein Trauerspiel, anders kann man es nicht sagen.
Ich begleite dich da komplett bei der Formulierung.
Begleitest du mich denn auch dann zum Heimspiel in den Champions League Playoffs, wenn die BVB-Frauen gegen Metz spielen? Wenn du sagst, du möchtest, dass wieder mehr Leute in die Halle kommen. Deine Chance jetzt, Ende März, auch wieder bei den BVB-Frauen selber mal vorbeizuschauen. Oder hast du das vor der Pandemie auch regelmäßig noch gemacht?
Vor der Pandemie habe ich es mehr oder weniger regelmäßig gemacht, weil vor der Pandemie auch meine Mutter, also ein begeisterter und enthusiastischer Fan der Handballfrauen war. Und Mutter ja in Wellinghofen wohnte und dann immer zu den Heimspielen gegangen ist. Und teilweise sind wir dann zusammengegangen. Also, wann spielen die gegen Metz?
Ende März, letztes Märzwochenende. Ich werde dich nochmal dran erinnern.
Ja, wäre ich gerne dabei, würde gerne deine Einladung folgen.
Das kriegen wir hin. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich stellen muss. Und ich bitte ausdrücklich um eine nicht ausweichende Antwort. Wenn du ein Spiel nochmal spielen dürftest, das Olympiafinale 84 oder das Rückspiel im Europapokal der Landesmeister, welches wäre das und warum? Also du hättest die Chance, entweder die Goldmedaille zu gewinnen oder Europapokalsieger der Landesmeister zu werden.
Dann muss ich sagen, dann würde ich in Los Angeles gerne nochmal spielen und dann versuchen, die goldene Schale noch zu holen.
Das ist eine eindeutige Antwort. Das bleibt so im Gedächtnis, das ist so eingebrannt, diese Olympischen Spiele sind, glaube ich, etwas, was du nie im Leben vergessen wirst.
Deswegen, du kannst das nicht vergleichen, du kannst eine Handball-Weltmeisterschaft auch nicht vergleichen. Handball-Weltmeisterschaft, Schweiz, Winterthur. Du fährst mit deiner Mannschaft in ein Hotel, wohnst im Hotel, fährst vom Hotel aus zum Training und vom Training wieder zurück ins Hotel, isst, spielst. Dann fährst du vom Hotel zum Spiel, spielst, wieder zurück ins Hotel. Olympische Spiele, DAF, Unterkunft, was alles aus deinem engsten Umfeld, wir sagen mal Umfeld im Sinne auch von Radius, alles ist interessiert. Das ist das, was es ausmacht. Also selbst wenn du Weltmeister werden würdest, aber das kannst du mit der Atmosphäre nicht vergleichen. Dann würdest du spielen, dann hast du dein Weltmeisterschaftsspiel gewonnen, klar, auch unfassbar gut. Aber das kannst du mit der Atmosphäre, mit dem Drumherum von Olympischen Spielen nicht vergleichen.
Spätestens jetzt sollte jeder verstanden haben, warum die Athleten immer von den Olympischen Spielen schwärmen. Thomas, ich wusste vorher wie immer nicht, was mich erwartet. Es sind deutlich mehr als die normalen 60 Minuten geworden, die wir heute miteinander gesprochen haben. Herzlichen Dank, dass du mich hier als Gast begrüßt hast und dass ich dich als Gast begrüßen durfte in der Sendung. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und das waren sie, die drei Sondersendungen zur 300. Folge von Kreisab. Ich hoffe, euch hat es draußen auch Spaß gemacht. Nächsten Montag geht's natürlich schon weiter. Wir haben gerade erst Donnerstag oder vielleicht auch Wochenende, wenn ihr diese Sendung hört. Aber am Montag geht's natürlich schon weiter mit der nächsten regulären Ausgabe. Und wenn ihr dort reinhören wollt, bekommt ihr alle Informationen wie immer bei facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke für eure Zeit, dass ihr so fleißig reingehört habt in den vergangenen Tagen und wir hören uns bald wieder. Tschüss.